Beck aktuell, der Podcast.
Schön, dass Sie bei dieser Folge dabei sind. Mein Name ist Tobias Freudenberg. Heute geht es bei uns um aktuelle Entwicklungen im Miet- und Immobilienrecht. Da ist derzeit mächtig was los, was auch, aber nicht nur mit Corona zu tun hat. Das Gesetz zur Abmilderung der Covid-19-Folgen enthält auch einige mietrechtliche Regelungen, die inzwischen in der Rechtsprechung angekommen sind. Wir wollen schauen, ob sie den Praxistest bestanden haben. Neben der Corona-Gesetzgebung gibt es mit der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes in dieser Legislaturperiode noch ein Großprojekt. Es ist eine sehr grundlegende Novelle, die sehr umstritten ist und zahlreiche Fragen aufwirft. Auch da wollen wir genauer hingucken. Für viel Dynamik im Mietrecht sorgt außerdem die umfassende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, genauer gesagt des für das Wohnraummietrecht zuständigen 8. Zivilsenats, die mindestens so umstritten ist wie die WEG-Pläne des Gesetzgebers. Und dann ist da natürlich auch noch die nicht minder umstrittene Mietpreisregulierung, die Gegenstand zahlreicher Gerichtsverfahren ist. Es gibt also einiges zu besprechen. Zu Gast bei mir im Podcast ist heute Professor Dr. Markus Arz von der Universität Bielefeld. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Arz.
Ja, herzlichen Dank.
Das Miet- und Immobilienrecht gehört zu Ihren Forschungs- und Veröffentlichungsschwerpunkten. Ich will gar nicht Ihre ganzen Aktivitäten und Publikationen aufzählen. Ich erwähne nur, dass Sie Co-Leiter der Forschungsstelle Immobilienrecht der Universität Bielefeld sind, dass Sie Teile des Mietrechts im Münchner Kommentar zum BGB und im Staudinger kommentieren, dass Sie Mitherausgeber der neuen Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht der NZM sind und dass Sie Präsident des Deutschen Mietgerichtstags sind, was sich deshalb besonders gut trifft, weil Sie im September getagt haben, wir also heute gleichsam aus erster Hand Informationen darüber bekommen, was die Teilnehmer des Kongresses, also die Mietrechtspraktiker, gerade besonders beschäftigt. Ja, Herr Professor Arz, der letzte Mietgerichtstag hat Corona-bedingt in hybrider Form stattgefunden, erstmals mit einigen Teilnehmern vor Ort und virtuell im Netz. Wie ist es gelaufen?
Ja, es ist ehrlich gesagt sehr gut gelaufen. Wir hätten ja eigentlich im März schon tagen wollen. Das mussten wir dann Corona-bedingt absagen und haben den Termin dann auf den September verlegt. Das war alles fürchterlich spannend, anstrengend und natürlich ungewiss, ob wir tagen konnten, und haben das dann, wie Sie richtig sagen, hybrid gemacht. Wir tagen da üblicherweise in dem Goldsaal der Westfalenhalle, wo sonst 400 Mietrechtlerinnen und Mietrechtler sitzen. Da konnten jetzt 100 sitzen und wir haben das dann eben auch ins Internet übertragen. Und das ist wirklich außerordentlich gut angekommen, dass man eben auch ohne anwesend zu sein in Dortmund dem Mietgerichtstag folgen konnte. Man muss aber auch sagen, wir haben das eben nicht nur einfach aufgenommen, sondern es gab in der Westfalenhalle ein Unternehmen, das uns sehr, sehr gut unterstützt hat. Und ich habe mir diesen Stream dann ab und zu, während ich in der Halle saß, angeschaut. Man hat also das abwechslungsreich gemacht. Wenn die Folie voll war, dann sah man die Folie und den Referenten nur klein. Manchmal sah man den Referenten im Vollbild. Und dann hat man aber auch eben intelligent die Folien dort hingesetzt, beziehungsweise das Bild des Referenten, wo jetzt gerade kein Text auf der Folie war. Also das war wirklich toll gemacht, und die Zuhörer und Zuschauer, die dann eben in ihrer Kanzlei oder zu Hause oder wo auch immer saßen, konnten dann sogar durch so eine ferngesteuerte Kamera die Fragenden im Publikum sehen. Das hat wunderbar funktioniert.
Jetzt haben ja so Fachveranstaltungen aber auch immer eine soziale Komponente. Also man geht ja auch gerne dahin, um sich am Rande auszutauschen, um in einer Kaffeerunde zu fachsimpeln und auch ein bisschen um zu klatschen und zu tratschen. Das hat jetzt wahrscheinlich gefehlt, oder?
Ja, in der Tat. Also das hat vollkommen gefehlt, und das macht natürlich so eine Tagung wie den Mietgerichtstag auch aus, ne? Dass man sich da wieder sieht, und wir haben also üblicherweise sogar so ein Kickerturnier, das musste natürlich ausfallen. Wir haben das sehr, sehr streng gehandhabt. Also die Teilnehmer mussten so eine Art Eintrittskarte vorher online ausdrucken und mitbringen und bekamen einen zugewiesenen Platz, der auch nummeriert war. Und auch in den Pausen haben die Teilnehmer Abstand gehalten. Da war ich wirklich begeistert. Das ganze Beiwerk, was vielleicht für viele, will ich sagen, wichtiger ist als die wissenschaftlichen Beiträge oder Vorträge, das ist ausgefallen. Aber das ging jetzt nicht anders. Und ich glaube, die Leute waren trotzdem froh, dass sie kommen konnten oder eben dann online teilnehmen konnten.
Jetzt hat ja die Corona-Pandemie nicht nur die Organisation des Mietgerichtstags beeinflusst, sondern die Tagung auch intensiv inhaltlich beschäftigt. Wie waren die Rückmeldungen der Teilnehmer auf die mietrechtliche Corona-Gesetzgebung? Haben die Neuregelungen den gesetzgeberischen Zweck erfüllt?
Also da hat sich ja so ein ganz eigenartiges Phänomen ergeben, was einem auch erst klar wird, wenn man mal in Ruhe darüber nachdenkt. Es gibt ja zwei ganz unterschiedliche Arten der Miete. Es gibt noch viele andere Arten der Miete, also was weiß ich, die Kfz-Miete oder die Miete einer Bohrmaschine. Aber was uns ja beschäftigt, ist ja einmal die Wohnraummiete und die Gewerberaummiete. Und wenn man sich diese Covid-19-Auswirkungen auf diese beiden Mietverhältnisse anschaut, dann erkennt man ja, dass sie vollkommen unterschiedlich gewesen sind. Ja, der Wohnraummieter war plötzlich unfassbar auf seine Wohnung angewiesen, vielleicht noch mehr als sonst, weil er eben jetzt Homeoffice hatte, weil die Kinder nicht in die Schule konnten oder weil man mehr oder weniger auch das Haus nicht verlassen hat. Also es ist im Grunde genommen der Anspruch bzw. der Bedarf an Wohnraum war gesteigert. Und auf der anderen Seite, bei der Gewerberaummiete, wurde ja durch Schließungen, das muss ich glaube ich gar nicht erklären, was da alles passiert ist, die Nutzung des Gewerberaums untersagt und viel weg. Und das hat zum einen gezeigt, dass gerade beim der Wohnraum oder das Nutzen von Wohnraum eben kein Konsum wie jeder andere ist. Wenn man sich das mal vorstellt, wir hatten ja dann seit März, April eine Konsumkrise und beim Wohnraum hat sich ja geradezu das Gegenteil eingestellt. Hier musste besonders stark konsumiert werden und das Problem im Wohnraum liegt und lag ja darin, dass unter Umständen das notwendige Geld nicht eingenommen worden ist. Um jetzt auf das Gesetz zu kommen, das ist am Anfang zum Teil missverstanden worden, weil es eben anders als etwa im Darlehensrecht oder bei anderen Dauerschuldverhältnissen keine Stundung gegeben hat in der Miete, sondern die mietrechtliche Regelung betraf ja nur einen Kündigungsausschluss. Und das scheint mir auch gut geklappt zu haben. Da sind so ein paar handwerkliche Fehler drin gewesen, aber da muss man schon sagen, dass das Ministerium ja hier auch in sehr, sehr schneller Zeit arbeiten musste. Und das halte ich schon für sinnvoll und wichtig, dass man diesen Kündigungsausschluss da eingeführt hat. Bei der Gewerberaummiete gibt es abgesehen von diesem Covid-Gesetz eben eine ganz starke und intensive Diskussion, die auch noch nicht aufgehört hat, darüber, ob die Grundsätze des Wegfalls der Geschäftsgrundlage hier anwendbar sind. Also ob sozusagen das Risiko, dass jetzt eine Gewerbeimmobilie eine Zeit lang nicht genutzt werden kann, tatsächlich nur der einen, also ausschließlich der einen oder der anderen Partei zuzuweisen ist. Und wenn ich da noch einen letzten Satz sagen darf, wichtig scheint mir, und das ist auch auf der Tagung rausgekommen, dass jedenfalls klar ist, dass die Gesetzgebung, also diese Regelung im EGBGB, dass die jedenfalls nicht ausschließt, dass sich ein Mieter auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage oder sogar auf die Gewährleistungsrechte berufen kann. Das hat das Justizministerium jetzt auch nochmal auf der Internetseite klargestellt und wir haben es beim Mietgerichtstag auch diskutiert und insofern verbreitet, dass es keine ausschließliche Regelung ist hinsichtlich der Aufteilung der Risiken. Also es ist durchaus möglich, dass in Einzelfällen der Mieter von einem Teil seiner Miete in der Gewerberaummiete befreit ist. Dieses Problem gibt es ja in der Form in der Wohnraummiete nicht.
Mit dem Wegfall der Geschäftsgrundlage beschäftigt sich auch eine ganz interessante Entscheidung des Landgerichts Heidelberg, die gerade intensiv diskutiert wird, die das Gewerberaummietrecht betrifft. Es geht um einen Kickladen. Danach bleibt zusammengefasst der Mieter auch während der Corona-bedingten Schließung zur Mietzahlung verpflichtet. Sollte nicht eigentlich genau das mit der Neuregelung verhindert werden?
Naja, mit der Neuregelung eben nicht. Die Neuregelung sagt eindeutig aus, dass der Mieter zur Zahlung verpflichtet bleibt und dass der Mieter sogar in Verzug gerät, wenn er nicht zahlt, aber eben wegen dieses Zahlungsausfalls nicht gekündigt werden kann. Also das auf diese Neuregelung konnte weder Kick noch Adidas oder wer auch immer sich berufen. Also dadurch, da ist man zur Zahlung verpflichtet. Die spannende Frage, die das Land Heidelberg da aufwirft und die scheint, wird bestimmt auch noch zu einer Diskussion führen, ist die, worauf man eigentlich hinsichtlich der Zahlungsschwierigkeiten oder der Zahlungsunfähigkeit in dieser Zeit im Rahmen des Wegfalls der Geschäftsgrundlage abstellt. Ja, und da kann man ja insbesondere bei größeren Unternehmen auf so einen Konzern abstellen oder eben auf so eine Filiale. Und da stellt sich dann die Frage, ja, was sozusagen der Vergleich oder ja, das, was sozusagen der Maßstab ist für die Frage der Zahlungsschwierigkeiten. Denken Sie an dieses große Modeunternehmen Zara, ja, wo eines der Inhaber dieses Unternehmens, einer der wohlhabendsten Menschen vielleicht der Welt oder jedenfalls Europas, da kann man sich natürlich fragen, ist jetzt der Zara-Laden in der Innenstadt von Frankfurt bedroht, also die Filiale, weil sie gerade keine Umsätze macht, oder geht es darum, dass das Unternehmen enorme finanzielle Rücklagen hat und insofern der Vermieter den Anspruch hat auf Mietzahlung?
Sehr interessant. Das LG beschäftigt sich auch noch mit vielen anderen Detailfragen, mit dem Vortrag des Mieters, unter anderem, wie sich sein Umsatzrückgang zu ersparten Aufwendungen verhält, warum staatliche Unterstützung nicht zu erreichen war, warum der Onlinehandel nicht auszubauen war. Ich glaube, wir müssen das an dieser Stelle nicht vertiefen. Der Fall wird vermutlich durch die Instanzen gehen. Zum Abschluss des Komplexes Corona noch die Frage, die Regelungen im Mietrecht sind befristet und sollen das wohl auch bleiben? Ist das gut so aus Ihrer Sicht?
Ja, man hat in der Tat erwartet, dass sie verlängert worden wären. Man hat es nicht getan. Ich finde, es ist einfach abzuwarten, ja, wie sich die Pandemie nun in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Und da mag es natürlich sowohl im Wohnraummietrecht als auch in der Gewerberaummiete wieder anstrengende Zeiten geben, in denen Mieter nicht in der Lage sind, ihre Miete aus den üblichen Einkünften zu bestreiten. Und da wird es unter Umständen nötig sein, die wieder ja in Kraft zu setzen, diese Regelungen. Aber es wäre ja kein Problem, im EGBGB, dort stehen sie, dann müsste man sie sozusagen wieder aktivieren.
Der Gesetzgeber hat, ich sagte das im Intro, in dieser Legislaturperiode neben den Herausforderungen durch Corona noch ein anderes großes Projekt im Immobilienrecht, nämlich die Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes. Der Bundestag hat die Reform bereits beschlossen. Sie könnte zum 1.12. möglicherweise in Kraft treten. Können Sie kurz für uns zusammenfassen, was darin geregelt wird?
Ja, das fällt mir so ein bisschen schwer, weil ich doch gerne über Dinge rede, von denen ich dann wirklich etwas verstehe. Und hier ist es so, dass wir, Sie hatten es zu Beginn angedeutet, an unserer Forschungsstelle für Immobilienrecht, die leiten wir zu zweit. Und da haben wir so eine wunderbare Aufteilung der Kompetenzen. Ich beschäftige mich mehr mit dem Mietrecht und mein Kollege Florian Jacobi mit dem Wohnungseigentumsrecht. Und das ist nun wirklich so sein Beritt. Und obwohl ich so nah dran bin am Wohnungseigentumsrecht und auch immer wieder Vorträge dazu gehört habe auf Tagungen, wo es eben ums Mietrecht und ums WEG-Recht ging, ist das für mich noch immer so ein gewisses, einigermaßen unzugängliches und verschlossenes Rechtsgebiet. Das sage ich mal so offen. Aber ich habe jetzt gehört von den Experten, also zum Beispiel von meinem geschätzten Kollegen Arnold Lehmann-Richter oder auch von Florian Jacobi, dass das jetzt alles auf ganz, ganz neue und Fundamente gesetzt wird. Also sozusagen das WEG geradezu neu erfunden worden ist, sodass sich jetzt für mich jedenfalls die Gelegenheit ergibt, WEG von Grund auf neu zu lernen. Und darauf freue ich mich. Das gibt Ihnen aber jetzt nicht die hinreichende Antwort, was da alles geklärt oder geändert worden wird oder geändert worden ist. Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das wirklich eine grundständige und umwerfende Änderung und nicht nur eine im Detail, wo an der einen oder anderen kleinen Schraube gedreht worden ist.
Und die zumindest auf dem Mietgerichtstag wie bewertet worden ist, tendenziell positiv oder eher kritisch, ohne dass wir jetzt auf einzelne Details eingehen müssen.
Also der Mietgerichtstag hatte hier so ein bisschen das Problem der Zeitschiene, weil sich die Koalition, lass mich nicht lügen, ich glaube 2 Tage vorher darauf geeinigt hatte über einzelne Punkte, die zu der Zeit aber noch nicht wirklich öffentlich waren, und wir hatten insofern da auch nicht die Möglichkeit, abgesehen von so Presseerklärungen der Koalitionspartner, da zuzugreifen. Also ich habe den Eindruck, und den Eindruck, der wurde auch auf dem Mietgerichtstag durchaus bestätigt, dass es sich um eine sehr, sehr professionell und gut vorbereitete Reform handelt, dass man also da, wie gesagt, nicht geflickschustert hat, sondern das Wohnungseigentumsrecht den Anforderungen der Zeit angepasst hat, und insbesondere man hat ja im Wohnungseigentumsrecht dieses spannende Verhältnis zwischen Sachenrecht, Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, dass man das irgendwie neu konzipiert hat. Und ich habe den Eindruck gewonnen, auch in den kurzen Gesprächen, aber Sie sprachen es eben schon an, diese Pausengespräche in der Form konnten wir leider nicht führen, dass das durchaus eine professionelle, eine gute Reform ist, die natürlich am Ende dann auch wieder politisch überlagert worden ist. Aber so ist das halt bei fast jedem Gesetzgebungsverfahren im Moment.
Ein Aspekt, der mir häufiger begegnet ist in Gesprächen mit Praktikern, ist eine Art Vergesellschaftung der Eigentümer. Einer hat mir gesagt, es ginge so weit, dass man in bestimmten Konstellationen eigentlich gar kein Wohnungseigentum mehr kaufe, sondern eher eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung. Auch ganz spannend fand ich, dass mir ein Anwalt sagte, dass diese in Anführungsstrichen Vergesellschaftung der Eigentümer aus seiner Sicht auch gebührenrechtliche Folgen habe. Es werde nämlich vermehrt, so seine Vermutung, zu Verbandsprozessen kommen, wodurch die Mehrfachvertretungsgebühr wegfalle. Das erinnerte mich so ein bisschen an ein NJW-Editorial ihres NZM-Mitherausgebers Dr. Michael Selk, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht in Hamburg, der darin beklagte, dass die anwaltliche Beratung und Vertretung im Wohnraummietrecht kaum noch kostendeckend sei, jedenfalls wenn man nach dem RVG abrechne, und Stundensätze seien jedenfalls auf Seiten der Mieter kaum durchsetzbar. War das auch ein Thema auf dem Mietgerichtstag?
Ja, das freut mich sehr, dass Sie das ansprechen. Das war ein Thema auf dem Mietgerichtstag, und dazu vielleicht zu dem Hintergrund. Üblicherweise konzipieren wir das Programm des Mietgerichtstags insbesondere durch unsere Beiratsmitglieder. Vorstand und Beirat setzen sich zusammen und dann planen wir und tragen die Themen so zusammen und versuchen, ein interessantes und aktuelles Programm zu finden oder zu schmieden. Und da hat jetzt beim letzten Mietgerichtstag, also 2019, kam aus unserer Mitgliedschaft auf der Mitgliederversammlung der starke Wunsch, sich mal mit diesen Vergütungsfragen auseinanderzusetzen. Man muss sagen, der Mietgerichtstag, also die Teilnehmerschaft des Mietgerichtstags, besteht aus großen Teilen aus Fachanwälten im Mietrecht. Und da hat Herr Lutz aus Karlsruhe einen wirklich ganz, ganz tollen Vortrag dann gehalten und hat das auch sehr schön verglichen mit Vergütungssätzen im Verkehrsrecht und Versicherungsrecht. Und wenn man sich das anschaut, muss man wirklich Sorge haben, dass die anwaltliche Vergütung, wenn man sich nur mit der Wohnraummiete beschäftigt, wirklich nicht auskömmlich ist. Und da gab es dann doch so ein paar Pausengespräche, oder es gab ja auch ein Mittagessen, und dann wurde mir das wirklich immer wieder ans Herz gelegt, dass man im Grunde genommen so eine Art Mischkalkulation hat in der anwaltlichen Beratung, dass es natürlich einfache Vorgänge gibt in der Wohnraummiete, aber auch wirklich komplizierte, die zeitraubend sind und das dann wirklich nicht auskömmlich ist. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass man unbedingt mehr Geld verdienen will, darum geht es wahrscheinlich am Ende dann schon, aber die Sorge, die uns dann umtreibt, so als Mietgerichtstag, ist, dass das natürlich unter Umständen auch auf die Qualität der anwaltlichen Beratung geht. Ja, wenn das nicht auskömmlich ist, kann man sich durchaus auch fragen oder die Frage stellen, wie dann sozusagen solche Funktionen und Arbeiten in der Kanzlei aufgeteilt werden. Und mir wurde aus Kanzleien dann ganz offen gesagt, naja, das macht dann immer der jüngste Kollege, und wenn der dann da rausgewachsen ist nach 2 Jahren, dann macht's dann der Nächste. Das führt natürlich zu Qualitätsverlusten, ja, wenn die Wohnraummiete eher so ein als Beiwerk oder eben als das angesehen wird, was jetzt die Neulinge mal schnell mitmachen müssen, aber so ein Einarbeiten in die schwierigen Fragen der Wohnraummiete sich eigentlich dann nicht ergibt. Also das wurde als ganz, ganz großes strukturelles Problem in der Anwaltschaft vorgetragen, das muss man schon sagen.
Was ja vermutlich auch schwer zu lösen ist, es gibt ja eine Gebührenrechtsreform, die auf dem Weg ist, die in einer späteren Folge dieses Podcasts noch eingehend thematisiert wird. Man weiß aus diesen ganzen Runden, wie schwierig es ist, das politisch durchzusetzen, so dass man perspektivisch, glaube ich, nicht davon ausgehen kann, ein Gebührenniveau zu erreichen, was es maßgeblich verbessert für die Anwaltschaft im Wohnraummietrecht zu beraten. Ich würde ganz gerne dann den Bereich Gesetzgebung für diese Podcast-Folge schließen und mich mit Ihnen der Rechtsprechung zuwenden. Die höchste Instanz im Zivilrechtsweg ist für die Mietrechtler der BGH, und der für das Wohnraummietrecht zuständige 8. Zivilsenat hat ja einen beeindruckenden Output, was erstmal ganz erfreulich ist, weil höchstrichterliche Entscheidungen aus Karlsruhe für Rechtsvereinheitlichung und Rechtssicherheit sorgen. Man hört aber aus der Anwaltschaft und zum Teil auch aus den Instanzgerichten immer mal wieder kritische Töne, die sich gar nicht gegen einzelne Entscheidungen richten, sondern die Spruchpraxis dieses Senats ganz grundsätzlich betreffen. Um es konkret zu machen, manche beklagen überraschende Wendungen und Rechtsprechungsänderungen ohne Vorwarnung. Auch der Duktus der Entscheidung wurde vereinzelt kritisiert. Wie nehmen Sie die BGH-Rechtsprechung zum Wohnraummietrecht wahr?
Da muss man natürlich zunächst mal sich daran erinnern, dass es ja bis zur ZPO-Reform, ja, also 2002, also gar nicht so eine wirkliche BGH-Rechtsprechung zum Wohnraummiete gab. Und weil eben, ne, das wissen viele, oder das wissen wahrscheinlich alle, die Wohnraummietrechtlichen Verfahren beim Amtsgericht beginnen und dann früher gar nicht auf dem normalen Weg zum BGH kamen. Und dann hat sich das durch diese ZPO-Reform, die wirklich ganz starke Auswirkungen auf die Wohnraummiete gehabt hat, dann entwickelt. Und dann gab es ja in den 2000er Jahren wirklich sehr, sehr viele spannende und grundsätzliche Entscheidungen, angefangen mit den Schönheitsreparaturklauseln oder dem Kündigungsausschluss und so weiter. Und dann habe ich den Eindruck, das merkt man auch an den Zahlen, dass dann viele Themen so abgearbeitet worden sind und ja erledigt oder geklärt, also erledigt hört sich negativ, geklärt worden sind. Und nun haben wir so eine Phase in den letzten Jahren, dass sich der 8. Senat immer noch so einzelner Grundsatzfragen annimmt. Und das sind wirklich spannende Entscheidungen. Und ich kann so eine Kritik in dieser grundsätzlichen Form eigentlich nicht wirklich so bestätigen oder nicht nachvollziehen. Ich habe schon den Eindruck, dass sich der 8. Senat diese Fälle dann anschaut und dann versucht, Leitplanken zu setzen, also sozusagen Grundsätze festzulegen, an denen man sich dann in der Praxis orientieren kann und muss. Und da gibt's natürlich Entscheidungen, die haben einiges umgeworfen, und an denen hat man sich dann jetzt zu orientieren. Denken wir mal so an die sogenannte Bolzplatz-Entscheidung. Das muss man nicht immer alles richtig finden, aber es fällt auf, dass sie ausführlich und oft auch gut begründet sind. Nochmal, man kann in der Sache anderer Meinung sein. Sie sind in meinen Augen zum Teil etwas lang. Also ja, es sind sehr, sehr lang und ausführlich begründete Entscheidungen. Zum Teil fällt auch auf, dass die Leitsätze sehr, sehr ausführlich und sozusagen zahlreich sind. Ja, also man hat eine Entscheidung mit Leitsätzen, die über zwei Seiten also so zwei DIN A4 Seiten im Original gehen. Das ist ungewöhnlich. Aber das ist so ein bisschen so ein neuer Stil, dass man so Grundsätze dort festschreiben will. Aber dass die Entscheidungen so per se zu kritisieren sind, dem würde ich irgendwie nicht zustimmen. Und was auch, das wird vom Senat auch immer mal wieder festgestellt, so am Rande, was auch nicht so ist, dass man sagt, naja, das ist jetzt so eine Mieter- oder eine vermieterfreundliche Entscheidung. So schätze ich die Arbeit des 8. Senats nicht ein, sondern man sucht da nach einer Lösung eines Problems und am Ende kommt eben etwas dabei raus, das mag dann eher mieter- oder vermieterfreundlich sein.
Dann blicken wir mal auf die Rechtsprechung zu einzelnen Komplexen. Sie haben beispielsweise die Schönheitsreparaturen schon angesprochen. Da wurden Entscheidungen nach meiner Wahrnehmung in der Literatur besonders scharf kritisiert. Worum geht es da und ist die Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt?
Also es gibt einen Bereich, der wirklich hochspannend ist und mit dem ich mich auch persönlich intensiv befasst habe. Und das ist die Möglichkeit der Überwälzung der Schönheitsreparaturen in den Fällen, in denen die Wohnung nicht renoviert übergeben worden ist. Ne, da gab es 2015 wirklich einen, man sprach in der NZM, stand Paukenschlag. Ja, also da gab es eine Entscheidung, in der der Bundesgerichtshof festgestellt hat, dass diese Schönheitsreparaturklauseln dann unwirksam sind, also einer Inhaltskontrolle nicht standhalten, wenn die Wohnung nicht renoviert übergeben worden ist und kein Ausgleich gezahlt worden ist. Und selbstverständlich ist nie ein Ausgleich gezahlt worden, weil man nicht auf die Idee kam, dass das notwendig wäre. Da muss man zu wissen, und das ist zum Beispiel ein Punkt, der heiß diskutiert ist, dass hier das AGB-Recht in all seiner Schärfe zuschlägt, ja, dass man also sagt, das ist nicht etwa nur zu beachten bei neuen Verträgen, sondern das schlägt ja durch auf Millionen Mietverträge, ja, die in diesem Moment bestehen, in denen solche Klauseln gibt und in denen die Wohnung damals eben unrenoviert übergeben worden ist. Und da die halte ich in der Sache für richtig, diese 2015er Entscheidung, hat aber viele Folgefragen aufgeworfen. Und eine dieser Folgefragen, die hat der Bundesgerichtshof jetzt in diesem Sommer noch einmal geklärt. Und da geht es darum, wer denn oder ob eine Partei und wenn ja, welche Partei des Vertrages denn dann für die Durchführung der Schönheitsreparaturen zuständig ist, wenn es sich herausgestellt hat, dass eine solche Klausel unwirksam ist. Und hier hat jetzt der BGH gesagt, naja, der Mieter kann durchaus, wenn die Wohnung, die dann eben unrenoviert übergeben worden ist, immer schlechter wird, irgendwann verlangen, dass die dann renoviert wird und kommt hier zu dem Ergebnis, dass man sich dann aber die Kosten in der Regel teilen muss. Ja, dass der Mieter also verpflichtet, sich an den Kosten zu 50% zu beteiligen. Und da meine ich, wenn ich das so hart sagen darf, hat der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung an einer Weggabelung einmal den falschen Weg genommen und kommt da zu Ergebnissen, die ich jedenfalls nicht teile. Und das ist so ein klassischer Fall, dass man, wenn man einmal sozusagen, vielleicht ist das Bild der Weggabelung gar nicht so schlecht, ja, einmal falsch abbiegt, dann ein neues Problem nach dem anderen entsteht und die Entscheidung hinterlässt in meinen Augen mehr Fragen, als dass sie Antworten gibt. Das mag man aber auch demnächst in der NZM dann veröffentlichten Vortrag aus Dortmund auch nochmal im Einzelnen nachlesen.
Das empfehlen wir unbedingt. Als Paukenschlag haben viele auch das gewertet, was der Senat zu den Kriterien des Mieterhöhungsverlangens entschieden hat. Was ist da genau passiert?
Also da gab es im Grunde genommen, es gibt mehrere Entscheidungen zum Mieterhöhungsverlangen bei 558 BGB. Da geht es zum Teil um Kleinigkeiten, also die Verwendung von Mietspiegeln aus anderen Gemeinden und so weiter. Aber es hat im Grunde genommen eine Entscheidung gegeben, nach der Mängel beim Mieterhöhungsverlangen jetzt nur noch zur materiellen Unwirksamkeit des Mieterhöhungsverlangens führen. Da muss ich aber sagen, habe ich jedenfalls als Wissenschaftler den Eindruck, dass man das schlicht jetzt anders einordnen muss und habe auch den Eindruck, und das geben mir auch die Gespräche mit den Richtern, ja, mit denen wir beim Mietgerichtstag zusammen, also den Instanzrichtern, bei denen wir Mietgerichtstag zusammenarbeiten, wieder, dass man das in der Praxis wirklich gut geregelt bekommt. Das ist zwar eine grundsätzliche Änderung und insofern haben Sie recht, eine Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung, aber das muss man schlicht jetzt beachten und dann muss man insofern die Verfahren dann anders entscheiden oder führen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das praktisch so einen Riesenunterschied macht.
Wir müssen zum Schluss auch noch kurz auf die Mietpreisregulierung zu sprechen kommen. Erstens, weil sie mindestens so umstritten ist wie die anderen Themen, die wir schon besprochen haben. Und zweitens, weil die Lage so langsam etwas unübersichtlich wird, wie ich finde. Sie sind mit dem Thema als Berater der Politik, als Gutachter und auch als Verfahrensbevollmächtigter befasst, also vielleicht nicht ganz unbefangen, aber eben auch sehr tief drin im Thema. Können Sie uns sagen, was gerade bei welchen Gerichten anhängig ist?
Ja, also es geht ja insbesondere oder zunächst mal um die sogenannte den Mietendeckel in Berlin, der da schon in Kraft getreten ist. Und der ist jetzt bei unterschiedlichen Senaten des Bundesverfassungsgerichts anhängig, einmal durch Verfassungsbeschwerden und einmal eben durch so eine Normenkontrollklage der Bundestagsabgeordneten, die sich da zusammen gefunden haben. Da fehlen mir sozusagen Insiderkenntnisse, wie da die beiden Senate nun damit umgehen, dass sie jeweils über die gleiche Frage im weitesten Sinne zu entscheiden haben. Und dann gibt es beim Bundesverfassungsgericht jetzt noch eine ganz neue Verfassungsbeschwerde und die richtet sich gegen das Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, der ja die Zulassung des dortigen Volksbegehrens zu einem Mietenstopp abgelehnt habe. Das ist sozusagen das, was in Karlsruhe, wenn ich das richtig sehe, jetzt anhängig ist. Es gab in dieser Woche so eine eigenartige Mitteilung des neuen Bausenators in Berlin, der darauf hinwies, dass diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hinsichtlich der Berliner Regelung wohl noch nicht ansteht, sondern, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, im zweiten Quartal des nächsten Jahres erst zu erwarten ist. Das spielt so eine Rolle dafür, dass die Regelung der Mietsenkung beim Mietendeckel ja mit einer gewissen Verzögerung erst in Kraft treten sollte. Und da hat Herr Scheel, also der neue Senator, jetzt gesagt, dass sie jetzt ganz normal in Kraft treten wird und man dann eben schaut, wie nächstes Jahr das Verfassungsgericht dazu entscheiden wird.
Nun waren ja in Berlin auch einzelne Kammern des Landgerichts ganz unterschiedlicher Meinung, wenn ich das richtig sehe. Wie man jetzt letztlich auch immer zur Mietpreisbremse steht und mal verfassungsrechtliche Fragen außen vor, unter den Gesichtspunkten der Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit ist der aktuelle Zustand aber doch eher unbefriedigend, auch aus Mietersicht, oder?
Das kann man sagen, weil das jetzt unterschiedliche Kammern des Landgerichts Berlin unterschiedlicher Meinung sind, das ist, glaube ich, keine aktuelle Entwicklung, sondern eher so ein Dauerzustand. Aber es ist natürlich für die Mieterinnen und Mieter durchaus eine durchaus gefährliche Situation, als man ihnen jedenfalls nicht sagen kann, dass sie sicher sind vor etwaigen Nachforderungen der Vermieter. Da würde ich als Anwalt den Mietern immer raten, dass sie sich jedenfalls damit auseinandersetzen müssen, dass sie unter Umständen irgendwann mal Beträge nachzuzahlen haben, die sie im Moment vielleicht tatsächlich nicht schulden. Ja, ich möchte damit nicht sagen, dass das so kommt, aber ich würde es jedenfalls als Berater nicht ausschließen, weil man natürlich überhaupt nicht abschätzen kann, wie das Verfassungsgericht entscheiden wird und welche Auswirkungen das hinsichtlich einer gewissen Rückwirkung hat und so weiter. Also das ist eine Unsicherheit, die im Moment besteht, was ja durchaus ungewöhnlich ist bei einem formell erstmal wirksam oder ordnungsgemäß verabschiedeten Gesetz. Das hat man in der Art ja eigentlich nicht, dass man ein Gesetz hat und im Grunde genommen die Stimmung in der Stadt so ist, naja, wollen wir mal schauen, ob dieses Gesetz überhaupt Wirksamkeit behält. Das ist ja doch eine ungewöhnliche Lage. Also, dass so eine Unsicherheit so alltäglich geäußert wird und darüber diskutiert wird, ja.
Wenn man davon ausgeht, das Bundesverfassungsgericht segnet die Berliner Regelung ab, gehen Sie dann davon aus, dass sich vergleichbare Regelungen über Berlin hinaus durchsetzen?
Also vergleichbar ist ja so eine interessante Frage. Also wenn man die Genese sich mal anschaut in Berlin, ging es da ursprünglich mal um ein Moratorium hinsichtlich der Mieterhöhungen. Ne? Die Politik hat dann daraus ja was ganz anderes gemacht, aber hat viel mehr verabschiedet, als ursprünglich im Raume stand. Also etwa die Frage der Mietsenkungen im laufenden Mietverhältnis, die Frage der Mietwerte, die sozusagen aus einer Tabelle sich ergeben. Ob das Schule macht, da würde ich Zweifel dran anmelden. Aber dass dieses Moratorium, das zum Beispiel auch das bayerische Volksbegehren wollte, dass man also sagt, wir müssen einfach mal durchatmen und wir untersagen jetzt Mieterhöhungen für eine Zeit lang, dass das sozusagen dass das zum Vorbild dann genommen wird, weil es ja ein Minus zu der Berliner Regelung wäre, das kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich das Problem, und da nehme ich auch nichts zurück, das Problem scheint mir klar zu sein. Es ist ein gesellschaftliches und soziales Problem und ein Missstand, dass die Personen, die unsere Gesellschaft am Leben halten, und das hat nichts mit Corona zu tun, sondern es war früher schon so, damit meine ich eben Lehrer, Pfleger, Polizisten, können Sie, man kann den öffentlichen Dienst nehmen, man kann aber auch die Personen nehmen, die also jeden Tag an irgendeiner Kasse sitzen, wenn die nicht mehr da leben können, dort, wo sie eben Tag ein, Tag aus für die Gesellschaft ihren Dienst verrichten, dann führt das irgendwann zu starken gesellschaftlichen Spannungen. Davon bin ich überzeugt und da halte ich es auch für sinnvoll, dass man da eingreift. Und wenn sie sich mieten, in meinetwegen, wenn wir miteinander sprechen, sage ich jetzt mal Frankfurt oder eben München anschauen, dann kann man da ja mit so einer Besoldung, die ein normaler Polizist bekommt oder auch eine Lehrerin, nicht mehr in dieser Stadt leben, in der man jeden Tag freundlich zu seinen Bürgern und seinen Schülern sein soll. Und das halte ich wirklich für ein großes, großes Problem. Und deswegen ist das nicht so hochgegriffen zu sagen, ja, das Mietrecht ist die neue soziale Frage. Da stehe ich immer noch dazu, dass ich da ein riesen Konfliktpotenzial sehe.
Wir verfolgen das mit Interesse weiter. Wir hatten uns darauf verständigt, uns so ganz kompakt in einer guten halben Stunde über die aktuellen Entwicklungen auszutauschen. Wenn ich es richtig sehe, ist die Zeit jetzt schon rum. Gestatten Sie zum Schluss noch eine private Frage?
Gerne, natürlich.
Sie leben mit Ihrer Familie in Bielefeld. Wohnen Sie zur Miete oder im Eigentum?
Ich wohne im Eigentum.
Wohnung oder Haus?
Wohnung.
Dann haben Sie ja zumindest auch private, persönliche Erfahrungen mit dem WEG-Recht. Wie sind die?
Ja, wie eben schon mal gesagt, ne, meine Kenntnisse sind ja einigermaßen beschränkt und ich kann mich daran erinnern, dass als wir diese Wohnung hier gekauft und renoviert haben, mir erfahrene WEG-Verwalter sagten, ja, warten Sie mal ab, in 5 Jahren werden Sie weinen, dass Sie sich in dieses Wagnis WEG begeben haben. Und ich kann Ihnen sagen, wir wohnen hier in einer kleinen WEG mit 3 Eigentümern und es ist in den letzten, wir sind hier eingezogen 2009, also in den letzten jetzt über 11 Jahren wunderbar harmonisch gelaufen und wahrscheinlich habe ich so wenig Ahnung vom Wohnungseigentumsrecht, weil es hier so konfliktfrei läuft und das ist wahrscheinlich ein großer Glücksfall.
Dann wünsche ich Ihnen, dass es so harmonisch und konfliktfrei bleibt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast waren. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.
Das war Beck Aktuell, der Podcast.